HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Berndt. Guten Abend.
Die Autobahn verursacht diesen Lärm. Und man kann auch nicht sagen, dass das in irgendeiner Weise aufhört, Tag oder Nacht.
So laut, die Stunden nach dem Aufschlag, als es galt.
Die LKWs fahren einem durch Schlafzimmer durch.
Es ist laut, laut, laut.
Das ist der Grund, warum ich nachts nicht schlafen kann.
Wir wollen halt, dass das nicht nur hier diese Schallmauer da so ist, sondern dass das richtig zugemacht wird. Weil dieser ganze Schall jetzt nach Bornheim hochknallt, die da oben wohnen, die hören den ganzen Tag, haben die Autobahn quasi, als würde sie am Wohnzimmer vorbeifahren.
Ich glaube, das steht für den städtebaulichen Aufbruch in unserer Stadt und ist für die Stadtentwicklung in Frankfurt ein Jahrhundertprojekt, die Einhausung von über 1 Kilometer.
So still, dass jeder von uns ahnte, hierfür gibt's kein Wort.
Jetzt auf der Basis des städtebaulichen Konzepts werden wir genaue Berechnungen anstellen. Welche Erlöse lassen sich dort aus einer Bebauung erzielen? Und dann müssen wir das mit den Kosten für die Einhausung gegenrechnen.
Wir schaffen einen Grünzug vom Güntersburgpark bis zum Hutpark von über 80 Hektar, allein 5 Hektar auf der Einhausung grün und denken Wohnungsbau und unsere Grünzüge in unserer Stadt zusammen.
Ich hab so viel gehört und doch kommt's niemals bei mir an. Das ist der Grund, warum ich nachts nicht schlafe.
Diese Autobahn hat damals eine riesige Wunde in den Ort reingerissen und ich bin froh, dass die jetzt geheilt wird und wegkommt.
Nur selten wird ein städtebauliches Projekt mit so großen Worten bedacht wie dieses hier. Wir haben es ja gerade schon gehört, sogar von einer Jahrhundertchance ist schon die Rede, die man unter gar keinen Umständen sich entgehen lassen dürfe. Nur jetzt habe die Stadt Frankfurt die einmalige Gelegenheit, gleich 3 drängende Probleme gleichzeitig mit einem Projekt anzugehen. Nämlich einmal viele neue Wohnungen bauen, das ist Frankfurts größte Herausforderung, mehr Grünflächen schaffen in einer Stadt, die immer enger bebaut wird und dann auch noch die enorme Lärmbelastung einer Autobahn eindämmen. Die A661 ist eine städtebauliche Sünde der 60er Jahre. Sie wurde damals viel zu nah an der Stadt gebaut. Der Stadtteil Seckbach liegt deshalb schon quasi wie ein gallisches Dorf vor der Autobahn, abgeschnitten vor den Toren der Stadt. Doch letzte Woche hat die Frankfurter Römerkoalition aus SPD, CDU und Grünen mit ihrer großen Mehrheit beschlossen, über 1000 Meter dieser Autobahn einzuhausen. Ein Tunnel muss man dafür nicht graben, denn dort verläuft schon die Autobahn abgesenkt in einem schmalen Schacht. Trotzdem ein sehr teures Projekt und die Finanzierung ist noch nicht endgültig geklärt. Lohnt sich das alles oder ist dieser geplante Deckel ein reines Luxusprojekt? Könnte man das Geld sinnvoller ausgeben? Deckel drauf, Idylle über der Autobahn heißt unsere Sendung heute. Chancen und Schwierigkeiten dieses gigantischen Projektes wollen wir heute mal genauer ansehen. Denn es klingt ja schon, als sei es so eine städtebauliche Allzweckwaffe. Verbuddelt doch einfach eure Autobahnen. Vielleicht kann man ja auch in anderen Städten die Lebensqualität mit solchen Projekten steigern. Schauen wir uns also erstmal an, was genau in Frankfurt geplant ist. Frank Angermund stellt das Projekt vor.
Es ist extrem laut an der A661, der Autobahn, die die Frankfurter Stadtteile Bornheim und Nordend vom Stadtteil Seckbach trennt. Mit dem Bau des Riederwaldtunnels im Osten der Stadt soll auch die dort anschließende 661 ausgebaut werden, um den dichteren Verkehr besser bewältigen zu können. Der Bund hatte vor, 10 Meter hohe Lärmschutzwände zu errichten. Doch die Römerkoalition aus CDU, SPD und Grünen hat sich jetzt gegen ein weiteres trennendes Element entschieden. Vielmehr soll die A661 auf etwas mehr als 1 Kilometer eingehaust werden. Planungsdezernent Mike Josef, SPD.
Ich glaube, das steht für den städtebaulichen Aufbruch in unserer Stadt und ist für die Stadtentwicklung in Frankfurt ein Jahrhundertprojekt, die Einhausung von über 1 Kilometer. Wir schaffen einen Grünzug vom Güntersburgpark bis zum Hutpark von über 80 Hektar, allein 5 Hektar auf der Einhausung grün und denken Wohnungsbau und Grünerweiterung, unsere Grünzüge in unserer Stadt zusammen. Das ist kein Stückwerk, sondern das ist ganzheitlich gedacht.
Durch den Autobahndeckel sollen die getrennten Frankfurter Stadtteile wieder zusammenwachsen. Und er soll für Lärmschutz sorgen. Unten fahren die Autos, oben sind Grünanlagen und in der Nähe der Autobahn sollen bis zu 5000 Wohnungen entstehen. Das sogenannte Ernst-May-Viertel. Oberbürgermeister Peter Feldmann, SPD.
Ich glaube letztendlich, das Denken, dass 5000 Wohnungen hier entstehen können, ohne dass man andere damit irgendwie belästigt oder einengt, das Denken, dass mehr Grün in Frankfurt auch über eine Autobahn denkbar ist, dass eine direkte Fußwegeverbindung zum Lorberg, zu den Streuobstwiesen, auch zu dem Weinberg dort möglich ist. Das hat unglaublich viel Kraft.
Die Frankfurter Koalition steht überraschend geschlossen hinter den Plänen zur A661. In den letzten Jahren gab es jedoch immer wieder Diskussionen, vor allem darüber, wie lang die Einhausung werden soll. Der damalige Planungsdezernent Olaf Kunitz von den Grünen versuchte, das Ernst-May-Viertel voranzutreiben. Die grüne Umweltdezernentin Rosemarie Heilig hat die Idee, die Autobahn sogar auf 1400 Metern einzuhausen, auch noch nicht ganz abgeschrieben.
Ich will nicht verhehlen, dass ich für die längere Variante gewesen wäre. Aber wahrscheinlich ist es ja so, dass man eventuell, wenn dieses Stück jetzt nach oben bis zur Friedberger Landstraße geschlossen ist, eventuell auch unten die Galerie noch schließen kann. Das wäre mein Wunsch für die Zukunft und mit der Unterstützung des Bundes und des Landes wird uns das sicher gelingen.
Die Frankfurter CDU hatte bisher Bedenken, dass die große Einhausung zu teuer wird. Kämmerer Uwe Becker.
Natürlich steht am Ende immer auch die Frage, wer finanziert das Ganze? Wir haben entschieden, dass die Qualität, die hier entsteht, der städtebauliche Zugewinn an neuen Wohnbauflächen, an Grün- und Erholungsflächen ist, tatsächlich wert ist, jetzt die längere Variante zu nehmen und damit eben auch das notwendige Geld aufzubringen, damit hier endlich dieser Lückenschluss aus den 60er Jahren vollzogen werden kann.
Noch steht nicht fest, wie teuer die Einhausung am Ende wird und wer sie zahlt. Zahlen aus dem Jahr 2014 sprechen von 150 Millionen Euro. Doch die Baukosten sind seitdem gestiegen, sodass die Summe von 350 Millionen Euro im Raum steht. Planungsdezernent Josef.
Wir werden auf dieser Grundlage jetzt die Gespräche mit dem Land und mit dem Bund führen. Was uns der Bund schon zugesagt hat, dass durch den Wegfall des Lärmschutzes definitiv 7 bis 10 Millionen Euro uns zur Verfügung gestellt werden. Wir wollen natürlich mehr.
Neben den Gesprächen über die Finanzierung wird die Stadt Frankfurt auch mit der Landesverkehrsbehörde Hessen Mobil sprechen. Die plant den Ausbau der A661. Es sollen gemeinsame Planungsschritte auf den Weg gebracht werden. Nächstes Jahr könnte die Einhausung beantragt werden. Wenn alles klappt, könnte der Deckel 2028 fertig sein.
350 Millionen Euro für einen 1000 Meter langen Deckel auf der Autobahn. Das ist schon eine schöne Stange Geld. Die bange Frage ist natürlich bei solchen Projekten immer, bleibt es wirklich bei dieser Summe oder kommt da manches auch aus der städtischen Abteilung für Wunschdenken und Schönrechnen? Das vertiefen wir noch einmal mit unserem Reporter Frank Angermund. Dieses ganze Projekt wird ja schon sehr lange diskutiert und jetzt muss plötzlich alles ganz schnell gehen. Woher kommt dann plötzlich die Eile?
Ja, der eigentliche Grund ist ja, dass die Landesverkehrsbehörde Hessen Mobil den Riederwaldtunnel im Frankfurter Osten plant und bauen möchte. Und diese Röhre, die schließt auch auf die A661, da fährt man auf die A661 und dort wird eine Verflechtungsspur entstehen. Auch diese Einhausung ist eigentlich sechsspurig geplant. Also die Verkehrsbehörde baut die 661 und den Tunnel und sie treibt diese Planungen massiv voran. Die geben also Gas. Im ersten Quartal 2020 will man die Pläne einreichen, dieses ganze Verfahren. Und um Synergieeffekte zu nutzen, muss die Stadt Frankfurt jetzt mal hinne machen, sozusagen. Das hat sie getan. Sie hat diese Entscheidung getroffen. Es ging ja immer darum, was können wir uns leisten, was können wir uns nicht leisten. Jetzt hat man sich dafür entschieden, denn du hast es vorhin in der Anmoderation gesagt, die Stadt hat mehrere Probleme. Sie braucht Flächen, sie braucht Wohnungsbau, sie braucht Grünflächen, es ist zu heiß im Sommer, sie braucht Lärmschutz und man hofft ja mit diesem Deckel, alle drei Dinge zu befriedigen. Die A661 wird leiser, es entstehen bis zu 5000 Wohnungen und es stehen richtig viel Grünflächen.
Aber eine Zahl macht mich stutzig. Du hast in dem Stück gerade die Zahlen genannt. Erst ging man von 150 Millionen aus und 5 Jahre später wegen Kostensteigerung von 350. Also ja. Ich meine, es wird teurer, aber doch nicht in 5 Jahren gleich das Doppelte.
Ja, das ist auch der Worst Case, der da beschrieben wird. 150 Millionen, das ist die Summe aus dem Jahr 2014. Er hat die Stadt errechnen lassen. Mit der muss man jetzt auch erst einmal arbeiten, aber man weiß ja, Bauboom. Es bedeutet, die Kosten sind explosiv nach oben gegangen. Es gibt auch kaum Firmen, die Zeit haben. Die sind alle ausgelastet. Also es wird viel teurer. 350 Millionen, das ist die Schätzung, wenn die Stadt Frankfurt jetzt nicht diese Synergieeffekte nutzen würde, sondern hergeht und sagt, naja, wir lassen uns noch ein bisschen Zeit, starten erst 2030 mit dem ganzen Projekt. Dann würde die Summe extrem nach oben schnellen und das wäre der Worst Case.
Die Stadt hofft, dass der Bund einen Teil der Kosten übernimmt. Ist das nur ein frommer Wunsch oder hat sie da einen Anspruch drauf?
Naja, sie wird selber auf dem Großteil der Kosten sitzen bleiben, das ist schon mal klar. Und das ist natürlich, die Stadt Frankfurt hat den Haushalt verabschiedet letzte Woche, hat 164 Millionen Defizit in der Kasse. Es gibt weitere Millionenprojekte, Oper und Schauspiel, saniert oder Neubau, das sind gigantische Summen im Spiel. Das Bäderkonzept, das ist auch ein Millionenprojekt. Also das wird die Stadt auf jeden Fall belasten. Man finanziert es wohl über mehrere Jahre, das könnte für Entlastung sorgen. Aber bei anderen Autobahnprojekten in Deutschland ist der Bund dann eingesprungen in Sindelfingen. Da hat man die A81 eingehaust auf 850 Metern. Deswegen, die kosten dort 230 Millionen Euro. Da sieht man, man ist nicht ganz falsch mit der Rechnung. Auch in Hamburg gab es Millionen Unterstützung vom Bund. Also ich glaube, der Bund wird dort einspringen.
Also es gab ja eben auch dieses Beispiel, wenn der Bund diese Autobahn einfach nur ausbaut, ohne Deckel müsste er die Schallschutzwände bezahlen. 10 Millionen, 10 Meter hoch und potthässlich. Wenn die Stadt sagt, lieber wollen lieber den Deckel, der ist hübscher, muss der Bund dann die 10 Millionen rüberschieben oder nicht?
Ja, es gibt wohl laut Planungsdezernent Mike Josef diese Zusage, 7 bis 10 Millionen Euro ist da die Rede. Der Bund hat auch gesagt, hallo Stadt Frankfurt, wenn ihr unsere finanzielle Unterstützung wollt, dann sagt uns bitte, wie genau diese Einhausung aussehen soll. Ansonsten können wir keine finanzielle Unterstützung leisten. Das hat die Stadt jetzt getan. Sie hat gesagt, 1080 Meter soll die Einhausung sein. Jetzt wird man mit Bund und Land sprechen. Erste Gespräche mit dem Bund starten schon im Mai. Und dann wird man sehen, wie viel Geld, wie viel Töpfe man angreifen kann.
Da war eben die Rede von Synergieeffekten. Ja. Wenn man diesen Ausbau der Autobahn und den Deckel gleichzeitig bauen würde, man 20% sparen. Auch da habe ich dann immer gleich den Verdacht, Abteilung schön rechnen, das hättet ihr gerne. Oder ist das realistisch?
Nee, das ist die Hoffnung, das sieht man schon richtig. Also ich glaube, dieser Synergieeffekt tritt ein, wenn Hessen Mobil und die Stadt Frankfurt gemeinsam wirklich perfekt planen, wenn alles ineinander greift, wenn jeder Synergieeffekt nutzt wird, wenn die Baukosten nicht nach oben, die Kosten nicht nach oben schießen plötzlich, mit denen man nicht rechnet, dann kann man Geld einsparen, vielleicht auch 20%, aber wie gesagt, es ist eine Hoffnung, dass das die Summe ist.
Also und die 350 sind angeblich das Worst-Case-Szenario, ja. Oder muss man da auch ein Fragezeichen dran machen? Viele Projekte werden dann doppelt so teuer wie geplant.
Ja, das ist so. Es ist eine Art Wundertüte, würde ich sagen. Man weiß es tatsächlich nicht. 150 Millionen ist ja schon eine stolze Summe. Jetzt ist diese Zahl alt, man weiß, es wird deutlich teurer. Irgendwo zwischen 150 und 350 Millionen wird man landen. Das sieht man ja auch an der Zahl von Sindlingen. 850 Meter für 230 Millionen Euro. Also diese Rechnungen sind noch nicht ganz falsch. Aber das kann noch mal teurer werden. Das ist doch so bei Bauprojekten. Das kennen wir inzwischen alle von allen Projekten. Wenn man das nicht super ordentlich plant und man kann es, glaube ich, gar nicht so sehr voraussehen, wie die Kosten sich entwickeln teilweise bei dieser Baubranche, kann schon noch mal teurer werden.
Vielen Dank, Frank Angermund. Und wir schauen nun noch ein paar andere spektakuläre Verkehrsprojekte an. In Stenkefeld zum Beispiel feiert man nicht den Deckel, sondern erst einmal die schicke neue Autobahn. Vielleicht war das ja in den 60er Jahren bei der Eröffnung den ersten Abschnitte der A661 ganz ähnlich.
Stolze 113 Millionen Mark hat sich die Gemeinde Stenkelfeld das neue Autobahnteilstück zwischen Höcklage und Schöppenwessel kosten lassen. Hier an einer Notrufsäule bei Kilometer 3 stehe ich mit zahlreichen Gemeindevertretern und Herbert Nölken-Böckhoff, dem Leiter des hiesigen Straßenverkehrsamtes. Herr Nölken-Böckhoff, was macht nun dieses Projekt so kostspielig?
Ja, du! Es handelt sich um eine 4 Kilometer lange, 8-spurige Piste mit Überbreite an der gesamten Strecke Kiesbett und Fangzäune. Der Belag ist aus kaltgepresstem australischem Muschelkalkgranulat mit einer Abschlussdecke aus Tartansplit, wie wir es bisher nur aus dem Formel-1-Rennsport kennen. Mhm. Durch Aufschüttung konnten wir 5% Gefälle rausholen. Oha. Mit einer unterirdischen Heizspirale aus 16.000 Kilometern Silberdraht wird die Fahrbahn im Winter getaut und getrocknet. Also da kann man mal auf den Pinsel treten.
Schon vor diesem Projekt klaffte aber doch im Gemeindehaushalt eine Deckungslücke von 200 Millionen Mark. Dazu kommt jetzt diese gewaltige Investition. Wie passt das zusammen?
Nun, wir orientieren uns am Beispiel zahlreicher anderer Kommunen. Mhm. Eine derartige Verkehrsanbindung bezahlt sich schon kurzfristig von selbst und sichert langfristig Wachstum und Wohlstand für unsere Gemeinde.
Ein Optimismus, der sich hier in allen Gesichtern widerspiegelt.
Ja, mit Recht. Hier ist Tempo 30 und unsere neue Radarfalle in Form einer Notrufsäule wird von den Autofahrern erwartungsgemäß gut übersehen.
So kann man eine Autobahn natürlich auch finanzieren und vielleicht den Deckel gleich mit dazu. HR2 Kultur, der Tag, Deckel drauf, Idylle über der Autobahn. In Frankfurt ist das noch eine kühne Idee, in Hamburg ist man bei einem wesentlich größeren Projekt schon sehr viel weiter. Die A7 zerschneidet regelrecht die Hansestadt. Alle Autos, die durch den Elbtunnel kommen und dann weiter nach Norden wollen, müssen da lang. Seit fast 40 Jahren gibt es dort schon eine Diskussion darüber, die Stadt zu reparieren, indem man Teile der Autobahn unter die Erde verbannt. Hier geht es fast um 4 Kilometer. Und der erste von 3 Tunneln wurde endlich fertiggestellt. Reinhard Postelt war da.
155.000 Autos und Lastwagen rollen täglich mitten durch Hamburgs Westen. Die A7 zählt hier zu den meistbefahrenen Autobahnen Deutschlands. Berthold Schulz wohnt direkt neben der Schneise. Seit 1994 engagiert er sich für einen Lärmschutzdeckel im Bezirk Altona. Seine Bürgerinitiative Ohne Dach ist Krach ist die Mutter aller Autobahndeckelinitiativen in Deutschland. Und endlich freut sich der mittlerweile ergraute Senior, wurde er erhört.
Ich bin Anwohner direkt an der Autobahn. Und für mich hat das auch nur Vorteile, wenn der Deckel gebaut wird. Wir sind seit 25 Jahren in der Bürgerinitiative aktiv. Dass das endlich soweit ist, muss ich sagen, Donnerwetter, 25 Jahre Arbeit und zack ist der Deckel schon in Planung. Das ist also eine rasante Entwicklung, die wir da erkennen.
Altonas Lärmschutzdeckel wird ab nächstem Jahr tatsächlich gebaut. Mit gleich 2,3 Kilometern wird er der längste Hamburger Lärmschutztunnel. Ein Drittel des Deckels war gesetzlich vorgeschrieben, denn die A7 soll bald 180.000 Fahrzeuge aufnehmen und wird von 6 auf 8 Spuren verbreitert. Auf 700 Metern Länge erzwingen die neuen Lärmwerte eine komplette Einhausung der Autobahn. Im 1,6 Kilometer langen Rest wollte der Bund 16 Meter hohe Lärmschutzwände neben die Autobahn setzen. Monsterwelle, höhnt Berthold Schulz. Doch Hamburgs Senat verhindert sie und verlängert den Lärmschutzdeckel auf eigene Kosten, erklärt Hamburgs Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeld.
Die Finanzierung ist so, dass wir für den Hamburger Anteil, jetzt für den Altonaer Deckel, mit bis zu 200 Millionen rechnen, inklusive der Baupreissteigerung.
Die 200 Millionen Euro seien es aber wert, sagt die Sozialdemokratin.
Damit schaffen wir einerseits Lärmschutz, zweitens natürlich die lange geforderte Stadtreparatur. Das heißt, die Stadtteile, die sozusagen zerrissen waren durch die Autobahn, können wieder zusammenkommen für ein sehr, sehr langfristiges Stadtentwicklungsprojekt, das ja über ein Jahrzehnt gehen wird.
Das Geld holt sich Hamburg teilweise wieder zurück. Die Stadt verkauft 58 Hektar Grundstücke neben der Autobahn für den Wohnungsbau. Wenn der Deckel jeden Lärm schluckt, können Bauunternehmen dort Wohnungen schaffen, wo heute nur Kleingartenkolonien liegen. Die Kleingärtner wiederum wandern auf den Autobahndeckel, der mit 70 Zentimeter Mutterboden aufgefüllt wird. So entstehen 3.200 Wohneinheiten. Ortswechsel. Auf der A7 innerhalb Hamburgs, 6 Kilometer weiter nach Norden. Dort im Stadtteil Schnelsen steht schon ein Autobahndeckel, der erste Hamburgs und fast fertig, mit einem Jahr Verspätung. Seit einer Woche ist der Rohbau auch der zweiten Röhre abgeschlossen. Schon im Juni verschwand der gesamte Verkehr in Röhre 1. Plötzlich war es still in Hamburg-Schnelsen. Nicht nur der Verkehrssenator Michael Westhagemann ist begeistert.
Wenn man heute die Anwohnerinnen und Anwohner fragt, wie ist es mit diesem neuen Deckel? Dann sagen die, jetzt hören wir endlich mal wieder die Vögel zwitschern und auch die Kirchturmglocken aus Niendorf. Also wenn das kein Erfolg ist, wenn man sich das jetzt noch anschauen kann, welche Schneise hier vorher war. Und das ist natürlich für die nächsten Generationen hervorragend.
Die Lärmschutzdeckel sorgen weltweit für Interesse. Sogar aus Japan und China reisten schon Delegationen an. Hamburg zeigt, dass die Stadtreparatur möglich ist.
Eine komplette Autobahn unter der Erde verschwinden lassen, das ist ein reizvoller Gedanke, aber natürlich kein einfaches Bauwerk. Was muss man dabei alles gewährleisten? Das weiß der Ingenieur Raimund Hahn. Er war schon vor 10 Jahren an einer Machbarkeitsstudie zu dem Projekt in Frankfurt beteiligt. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
In Frankfurt sollen also 5000 Wohnungen entstehen, aber dafür müssen Kleingärten weichen und auf dem Deckel selbst sollen keine großen Häuser stehen, sondern eine neue Grünfläche. Warum macht man das so? Weil der Deckel nicht stabil genug ist oder was ist die Entscheidung?
Nein, der Deckel ist grundsätzlich stabil genug. Wir haben hier ohnehin auch, wie eben schon von Hamburg her gehört, eine sehr hohe Verkehrsdichte. Wir haben 4 Fahrspuren in jede Richtung plus einen Standstreifen. Also wir haben 20 Meter lichte Öffnungsweite, was ohnehin eine sehr, also keine Leichtbauweise für einen solchen Tunnel ermöglicht, sondern wir müssen massiv bauen und können da in der Massivbauweise natürlich auch, so ist es in der Machbarkeitsstudie für Frankfurt vorgesehen, 1,50 Meter Erdaufschüttung vorsehen. Ja. Und die Massivbauweise ist eigentlich alternativlos. Wir haben das untersucht, eine Leichtbauweise wäre nicht nachhaltig genug.
Aber wenn man jetzt sagen würde, dann bauen wir einfach die ganzen Wohnungen auf dem Deckel, dann müsste man die Kleingärten nicht beseitigen. Warum macht man das nicht?
Ja, das ist grundsätzlich ein ganz erhebliches Problem. Gerade in Frankfurt hat man damit ja schon ein, zwei Erfahrungen. Ich denke mal an das Square, also das Hotel auf dem Fernbahnhof oder die Dom-Römer-Bebauung auf einem bestehenden Objekt oder auch fremden Grundstück. Wir hätten hier ganz besonders das Problem, dass man Gebäude auf einem Tunnel baut, der und auf dem Grundstück des Bundes und der müsste erstmal zustimmen und hat er schon erhebliche Bedenken dagegen, denn er möchte später auch nochmal Zugriff auf sein Bauwerk haben für was auch immer möglich sein könnte. Weiterhin ist es ein sehr, sehr heftiges baurechtliches Problem. Man muss sehr viele vertragliche Regelungen treffen in solchen Fällen. Und was insbesondere, und das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn ich eine solche Planung mache, ich muss es gesamtheitlich betrachten. Es gibt zum Beispiel hier im Norden von Frankfurt einen Frischluftkorridor, der von dem Hutpark sich nach Süden ins Stadtzentrum hinein bewegt. Und den sollte man, und das war auch zum Beispiel eine der wichtigen Prämissen für den städtebaulichen Wettbewerb, das sollte nicht unterbrochen werden durch eine Bauregel.
Ach so, die Häuser, wenn sie zu groß wären, würden die frische Luft stoppen, die von dem Park aus in die Stadt ziehen. Deshalb da nur Grünflächen. Gut, jetzt soll also auf dem Deckel eine Grünfläche entstehen. Aber wie grün kann das sein, wenn da drunter Beton ist? Funktioniert das? Kann man da Bäume pflanzen? Geht das überhaupt?
Ja, bei 1,50 Meter Überdeckung kann ich ohne weiteres Bäume pflanzen. Ich kann auch Kleingärten anlegen oder ich kann auch Kinderspielplätze oder ähnliche Freizeitanlagen vorsehen. Und das ist auch im städtebaulichen Wettbewerb von den Fachplanern schon vorgesehen worden. Ja.
Aber was geschieht dann zum Beispiel mit den Abgasen in so einem Tunnel von über 1000 Metern Länge? Ich meine, wenn da mal Stau ist, das stinkt doch, das ist giftig. Kriegen die Leute was davon mit, die dann oben drauf auf der Parkbank sitzen?
Ja, das geht. Es gibt hier eine Richtlinie für den Ausbau und Betrieb von Straßentunneln, die extra für solche Baumaßnahmen entstanden ist, für eben Straßentunnel im generell, aber im städtischen Bereich besonders. Und wir haben hier einen bis zu 1200 Meter langen Tunnel im Bereich Bornheim und kommen da schon in die höchste Anforderungsstufe. Das heißt, man würde hier oder man muss und wird hier vorsehen und berücksichtigen eines 2 Abluftfilteranlagen, die sozusagen den Null-Emissionsstandard, der soll berücksichtigt werden. Ja, das heißt, es werden Abluftfilteranlagen vorgesehen, die Abgase abfiltern und somit der Nutzer auf der Oberfläche sozusagen auch eine saubere, nicht nur, wie es gerade eben schon gesagt wurde, man kann die Glocken wieder hören, sondern man hat auch sozusagen eine gute Luft zu erwarten.
Das heißt, man sitzt da auf der Parkbank und kriegt gar nicht mit, dass da Abgase rauskommen, weil die gefiltert wurden? Oder wie stelle ich mir das vor? Sind das Schornsteine oder was passiert da?
Wäre die früheren Zeiten übliche Variante waren Abluftkamine. Das heißt, wären bis zu 30, 40 Meter hohe Kamine, die mal vorgesehen waren. Da gab es nun schon berechtigterweise auch die Kritik, dass solche Kamine dann plötzlich die Abluft konzentriert in einem bestimmten Bereich rauslassen. Das ist allerdings ein veralteter Standard und der hier in dem Projekt auch in Abstimmung mit der Stadt vorgesehene Null-Emissionsstandard, der soll unter hohem technischem Einsatz eben die Luftreinhaltung garantieren.
Viele Autofahrer haben ein mulmiges Gefühl, wenn man durch so lange Tunnel fahren muss. Ja. Wie ist das dann bei diesem Bauwerk? Ist das heikel?
Nein. Also erstens haben wir hier natürlich, man kann sich vorstellen, wir haben jede Röhre für sich, ist ohnehin Standard. Das heißt, wir haben in jede Fahrtrichtung eine einzelne Röhre. Wir haben dazwischen eine massive Zwischenwand. Wenn also im schlimmsten Fall ein Unfall oder ein Fluchtweg benötigt wird, es gibt in dieser Mittelwand in alle 100 Meter eine Fluchttüren. Also das heißt, ich kann immer auf sichere Seite schnell den Fluchtweg finden. Ich habe Leitsysteme, also Kameras, Beleuchtungen, auch Lautsprecheransagen, zum Beispiel wie im Elbtunnel in Hamburg. Und dies ist nach dem neuesten Standard und durch auch letztendlich in Deutschland eben nach dieser Vorschrift geregelt.
Also selbst wenn man dort einen Unfall hätte mit Feuer und es brennt in dem Tunnel, muss das keine Todesfalle sein?
Nein, wenn es also für die Entrauchung selbst wird also nochmal eine gesonderte Anlage vorgesehen, eine sogenannte gesteuerte Rauchabsaugung über Querschläge. Kann man sich so vorstellen, dass alle 100 Meter Rauchkanäle in der Tunneldecke sich öffnen und der Rauch abgesaugt wird in einen zeitlichen Entrauchungstunnel. Und somit eine sehr schnelle Rauchabsaugung auch möglich ist. Ja.
Also Ihr Fazit aus technischer Sicht, Sie halten solche Projekte für geeignet, um städtebauliche Probleme zu lösen?
Ja, absolut.
Das war der Ingenieur Raimund Hein, der auch schon bei der ersten Machbarkeitsstudie am Frankfurter Deckel beteiligt war. Herzlichen Dank. Und hier kommt noch eine sehr schöne kleine Autobahngeschichte von Italo Calvino.
Der Beamte Astolfo von der Straßenpolizei war ein wenig kurzsichtig und des Nachts, wenn er mit dem Motorrad auf Streife fuhr, hätte er eigentlich eine Brille gebraucht. Aber er sagte es nicht, aus Angst, seine Laufbahn dadurch zu gefährden. An diesem Abend war gemeldet worden, dass eine Bande von Straßenjungen an der Autobahn Reklameschilder niederriss. Der Polizist Astolfo fuhr also auf Streife. Beiderseits der Straße begleitet ein Wald mahnender und gestikulierender Gestalten Astolfo, der sie nacheinander mustert und dabei seine kurzsichtigen Augen verdreht. Plötzlich ertappt er mit dem Scheinwerfer seines Motorrads einen Spitzbuben, der sich an ein Schild klammert. Astolfo bremst. »Hey, was machst du da? Spring sofort herunter!« Jener rührt sich nicht, sondern zeigt ihm nur die Zunge. Astolfo fährt näher heran und sieht, dass es die Reklame für einen Käse ist, mit einem pausbäckigen Kind, das sich die Lippen leckt. »Naja«, murmelt Astolfo und braust mit Vollgas davon. Ein wenig später fällt das Licht im Schatten eines großen Schildes auf ein erschrockenes, trauriges Gesicht. »Halt! Stehen bleiben!« Doch da versucht gar keiner zu fliehen. Es ist ein schmerzverzerrtes Menschenantlitz, das mitten auf einen Fuß voller Hühneraugen aufgemalt ist. »Reklame für Hühneraugenpflaster.« »Oh, Verzeihung«, sagt Astolfo und fährt weiter. Das Schild für eine Kompresse gegen Migräne zeigt den riesigen Kopf eines Mannes, der sich vor Schmerz die Hände auf die Augen drückt. Astolfo fährt langsam vorbei. Der Scheinwerfer erhellt Marco Waldo, der hinaufgeklettert ist und versucht, ein Stück mit der Säge abzuschneiden. Vom Licht geblendet macht Marco Waldo sich ganz klein und erstarrt in dieser Pose. An ein Ohr des Riesenkopfes geklammert, die Säge aber ist schon mitten auf der Stirn angelangt. Astolfo betrachtet das Gebilde interessiert und sagt, »Ach ja, Stappa-Kompressen!« Ein effektvolles Reklameschild. Gut ausgedacht. Der kleine Mann da oben mit der Säge verkörpert die Migräne, die den Kopf in zwei Teile schneidet. Ich habe das sofort begriffen. Und zufrieden fährt er weiter.
HR2 Kultur, der Tag. Deckel drauf, Idylle über der Autobahn. In Frankfurt wäre es übrigens nicht das erste Projekt dieser Art. Schon in den 70er Jahren gab es ja diesen Theatertunnel, der unter dem Willy-Brandt-Platz entlang führt. Der ist etwa 400 Meter lang. Und vor 2 Jahren wurde ein weiterer Straßentunnel im neuen Europaviertel eröffnet. Bei diesem Projekt kam es übrigens gleich zu 2 Wundern. Das Projekt wurde pünktlich fertig und es wurde sogar ein bisschen billiger als geplant. Da schau her, sowas gibt es auch noch. Aber dennoch haben sich die 36 Millionen dort auch wirklich gelohnt für 400 Meter grüne Wiese. Pascal Lasser war für uns dort.
Große Wiesenflächen, leicht hügelig. Das ist der Europagarten, der neue Park im neuen Frankfurter Europaviertel. Der Park ist 140 Meter breit, so breit wie 3 Fußballfelder. Um diese rechteckige Fläche herum stehen würfelförmig die Wohnhäuser. Vieles ist hier geometrisch angeordnet. Die einzige Unregelmäßigkeit sind die Wege, die diagonal und leicht kurvig durch den Park führen. Silvia Walter ist aus dem Rheingau zu Besuch im Park.
Es erinnert mich jetzt ein bisschen an New York Central Park, weil einfach hier ist es verkehrsberuhigt, man wohnt hier wunderschön, guckt aufs Grüne und hier vorne dieses Haus, das finde ich jetzt schon wieder blöd, weil da die Hauptstraße durchführt.
Silvia Walter zeigt auf ein rund 10-geschossiges Gebäude, auch im Würfelstil gebaut. Direkt daneben führt die Europaallee aus dem Tunnel. Die Hauptstraße des Europaviertels führt 400 Meter unter dem Park entlang. Wenn man im Park selbst ist, bekommt man davon so gut wie gar nichts mit. Auf dem Spielplatz am Rande des Parks ist gerade ein Anwohner mit seinem Kind unterwegs. Vom Stadtlärm, sagt er, ist hier nichts zu hören.
Also ist gar kein Thema eigentlich, weil es fährt hier nicht so viel. Das meiste läuft durch den Tunnel und damit ist das okay. Und wir wohnen jetzt auch nicht direkt an der Hauptstraße dran, sondern ein bisschen weiter weg. Also von daher, das passt schon.
Man sieht viele Familien hier. Mit Kinderwägen schlendern sie zwischen den Wiesenflächen entlang. Die Wiese selbst dürfen sie aber noch gar nicht betreten. Sie ist mit Bauzäunen abgesperrt. Denn hier muss noch Gras nachgesät werden. Der letzte trockene Sommer hat dem Rasen nicht gut getan. Nuffschade James gefällt es trotzdem hier. Er ist mit einer Freundin unterwegs.
Wenn jetzt diese Straße nicht untertunnelt wäre, dann könnten wir uns jetzt nicht so unterhalten. Denn da unten fließt ja der Verkehr. Das ist ja auch eine Straße, die nach draußen geht. Und das wird vermutlich noch eine der meist frequentiertesten Straßen nach Westen zu, wenn das mal alles fertig ist. Also von daher ist die Idee wirklich brillant, das so zu machen.
Dieses Urteil dürfte Ulrich Krival freuen. Er ist Teamleiter im Stadtplanungsamt und hat das Europaviertel mit geplant. Auch den Tunnel. Bisher habe sich noch niemand über Lärm beschwert, selbst am Eingang des Tunnels nicht.
Das ist immer ein Indiz dafür, wenn es also unerträglich wäre, würde das auch schon bei uns ankommen. Ne? Also von daher, ich sehe den Tunnel immer noch positiv.
Das liegt wohl auch daran, dass bis jetzt auch im Tunnel gar nicht so viele Autos unterwegs sind. Denn am Rande des Europaviertels wird noch gebaut. Die Verbindung zur Innenstadt ist noch gar nicht fertig und die Autos fahren über eine Umleitung. Rund um den Park sind die Wohnhäuser aber schon fertig. Und auch der Tunnel mit Tunneleingang. Den findet der Stadtplaner übrigens besonders schön. Die Wände sind hier an den beiden Eingängen bemalt mit grünen Grashalmen und Pusteblumen als Motiv.
Die sollen ja schon den Durchfahrenden, sowohl den U-Bahn-Gast als auch den Autofahrer, darauf aufmerksam machen, was über ihm ist, nämlich der Park. Ich halte das immer noch für eine sehr erfreuliche und gut gelungene Gestaltung.
Das hat auch seinen Preis. Denn wer hier wohnt, ist meistens etwas wohlhabender. Es gibt zwar 450 geförderte Wohnungen in der Nähe des Parks, um ihn herum sind aber viele Eigentumswohnungen. Preise von 6.000 Euro pro Quadratmeter sind hier nicht selten. Diesen Eindruck hat auch Christian Ost, der seit 2,5 Jahren im Europaviertel wohnt.
Man sieht es dran, dass man jetzt hier keinerlei Graffitis oder Ähnliches sieht und keine Leute, die irgendwo rumlungern. Und relativ viele Familien auch, habe ich den Eindruck. Also relativ viele Kinder. Ich glaube, es wird schon von der Lebensqualität sehr schön hier, wenn man es sich dann leisten kann.
Wenn alles gut läuft, kann der Park in diesem Jahr eröffnet werden. Offen ist er für alle Bewohner, auch für die, die in angrenzenden Vierteln wohnen. Zum Beispiel im Gallusviertel.
Und wir kommen noch einmal zurück auf den geplanten Deckel für die Autobahn 661. Die städtebauliche Bedeutung dieses Projektes ist noch viel größer als im Europaviertel. Der Günthersburgpark im Stadtteil Bornheim ist im Sommer viel zu klein für die vielen sonnenhungrigen Bürger. Wer dort joggen will, der bekommt einen Drehwurm. So viele Runden muss er drehen, wenn er denn ein bisschen ehrgeizig ist. Der wunderschöne Hutpark auf der anderen Seite der Autobahn ist aber fußläufig fast unerreichbar. Und jetzt könnten diese beiden Parks endlich miteinander verbunden werden. Dank dieses Deckels. Die beiden zerrissenen Stadtteile könnten wieder zusammenwachsen. Eine Vorstellung, die viele Menschen glücklich macht. Doch selbst gegen dieses Projekt gibt es Widerstand. Wie kann das sein? Frank Angermund hat auch die Kritiker getroffen.
Peter Beckmann sitzt in einem Stuhl vor seiner Gartenhütte. Vögel zwitschern.
Doch der zweite Vorsitzende der Bürgerinitiative Grüne Lunge am Güntersburgpark fürchtet um dieses Frankfurter Naturidyll. Rund 1500 Wohnungen sollen im östlichen Teil des Stadtteils Nordend entstehen, die sogenannten Güntersburghöfe oder auch das Innovationsquartier genannt.
Also es würden auf jeden Fall ca. 250 Gärten wegfallen. Es würden Tausende von Bäumen wegfallen. In meinem Garten hier, wenn Sie rumgehen, finden Sie 10 Bäume. Wenn man jetzt rechnet pro Garten 10 Bäume, sind Sie bei 2500 Bäumen.
Diese Zahl bringt Frankfurts Planungsdezernenten Mike Josef, SPD, auf die Palme. Sie sei falsch. Das gesamte Quartier sei neu geplant worden. Unter Mithilfe von Klimatologen, so sei ein Baumkataster entstanden, sagt Mike Josef.
Und haben auch einen städtebaulichen Entwurf am Ende gewählt, wo wir den gesamten nördlichen Bereich nicht entwickeln werden. Das heißt, der bleibt grün, da bleiben die Bäume erhalten, wo wir im östlichen Bereich einen weiteren Grünstreifen schaffen werden und wo wir alle Bäume festgelegt haben, die nicht angetastet werden dürfen.
Eine exakte Zahl, wie viele Bäume fallen werden, nennt der Planungsdezernent nicht. Von bis zu 1000 ist aber die Rede.
Und es ist klipp und klar und es ist auch jeder Fall, dass alles, was gerodet wird, auch wieder aufgeforstet wird.
Frankfurts Umweltdezernentin Rosemarie Heilig von den Grünen weiß, dass diese Lösung für die Anwohner unbefriedigend ist.
Wenn ich jetzt selber als Anwohnerin da betroffen bin, dann nutzt mich das gar nichts, wenn dieser Baum im Riederwald, im Stadtwald oder in irgendeiner anderen Grünfläche im Grüngürtel wieder angepflanzt wird.
Aber sie habe als Dezernentin auch eine soziale Verantwortung. Und die bestehe darin, Wohnraum zu schaffen. Denn in Frankfurt suchen tausende Familien bezahlbare Wohnungen. Peter Beckmann von der Bürgerinitiative hält dagegen. Den Investoren ginge es nicht um die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum.
Die suchen ganz gezielt gute Lagen in deutschen Großstädten. Und wenn sie hier mit dem Viertel fertig sind, dann gehen sie ins nächste Viertel und wollen da die Natur platt machen.
Beckmann schlägt vor, den Wohnraum im Frankfurter Umland besser zu entwickeln, dort zu bauen, Leerstand zu nutzen und dafür die Natur in Frankfurt nicht anzutasten. Frankfurts Planungsdezernent hält dagegen, dass da noch mehr Pendler auf den Straßen unterwegs wären.
Frankfurt braucht dringend neue Wohnungen, aber da, wo sie gebaut werden sollen, gibt es Widerstand, obwohl die Autobahn diesen grünen Deckel bekommen soll. Wie sollte man umgehen mit solchen Konflikten in der Städteplanung? Darüber reden wir jetzt mit Daniel Fuhrhopp. Er war lange Architekturverleger, hatte dann keine Lust mehr, ständig über Neubauprojekte zu publizieren und schrieb stattdessen das provokante Buch »Verbietet das Bauen«. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Ich weiß, das ist als Provokation gemeint, aber dennoch, würden Sie diesen Frankfurter Deckel auch verbieten, wenn Sie könnten?
Das ist vollkommen ernst gemeint natürlich, dass wir das Bauen verbieten sollten. Also bitte, ich meine, wenn schon solche Projekte wie ein Autobahntunnel für 350 Millionen Euro ernst gemeint sind, nicht, dann klingt das doch alles wie die Stimme der Vernunft, wenn man stattdessen sagt, können wir nicht ein bisschen bodenständig bleiben und das besser machen, was wir haben, nämlich die Stadt Frankfurt.
Aber was stört Sie an dem Projekt? Die meisten finden das super.
Das weiß ich jetzt nicht, ob wirklich die meisten sind. Da müssen wir dann mal tatsächlich einen Bürgerentscheid beginnen und da auch die Kosten ordentlich daneben schreiben. Das ist so ein bisschen der Traum vom Machbaren, denke ich mal. Ne? Der Traum, dass man eine große Entscheidung fällt und damit sind dann alle Wohnungsbauprobleme, alle Wohnungsmangelprobleme gelöst. Aber die Vergangenheit zeigt leider, egal wie viel neu gebaut wird, egal auch wie viel Luxuswohnungen neu gebaut werden, das beseitigt nicht den Wohnungsmangel.
Wie würden Sie denn neue Wohnungen schaffen in einer Stadt, in die immer mehr Leute ziehen wollen?
Jetzt zum einen muss man sich natürlich fragen, warum ziehen so viele Menschen dahin? Also am Tag der Brexit-Entscheidung hat die Stadt Frankfurt am Main eine Webseite online geschaltet. Come to Frankfurt. Mhm. Also wenn Herr Feldmann sich darüber beschwert, dass so viele Leute nach Frankfurt kommen und dass das eine Belastung ist, dann muss man die doch nicht auch noch anlocken, indem man also am Tag der Brexit-Entscheidung dafür Werbung macht. Da ist also ein grundsätzliches Umdenken erforderlich bei allem, was Stadtmarketing oder Wirtschaftsförderung angeht. In einer Stadt wie Frankfurt am Main ist es jetzt nicht mehr die Zeit, immer noch mehr Leute rein zu locken.
Naja, das wären alles Leute, die gut verdienen, die ganzen Banker aus Großbritannien, die würden hier Steuern zahlen und das wäre gut für die Stadt, ist die Logik.
Ja, ich glaube, das Problem ist nicht der Mangel an Geld im Moment in Frankfurt am Main, bei allem Respekt. Ja. Problem ist viel eher der Mangel an Platz und an Wohnraum. Natürlich gibt es ja auch die ein oder andere Bürofläche, die man umnutzen könnte. Also der aktuelle Stand, Leerstand bei Büroflächen, das sind etwa 880.000 Quadratmeter. Da könnte man also umgerechnet 20.000, 30.000 Menschen unterbringen.
Was würden Sie noch machen, um neuen Wohnraum zu schaffen? Oder wollen Sie wirklich nicht, dass Leute hierher kommen?
Na, es sind ja viele Menschen da und ich denke, dass es durchaus auch noch viel Platz gibt. Und neben dem, was man so direkt sehen kann, diesen sichtbaren Leerstand, gibt es auch etwas, was ich mal unsichtbaren Wohnraum nennen würde. Aha. Also es wohnen durchaus viele Menschen auf großer Fläche. Ich habe das mal nachgeschaut für Frankfurt. Also wenn man schaut, was ist eine große Wohnung, wenn jemand allein auf 80 oder 100 Quadratmetern wohnt, dann ist das ja schon ganz groß. Und da gibt es in Frankfurt 26.000 solche Haushalte, wo Menschen allein auf 80, 100, 120 Quadratmetern wohnen. Jetzt gibt es vielleicht ein paar davon, die wollen das unbedingt. Ja, es gibt ja vielleicht Leute, die sagen, ich brauche halt 5 Räume oder 10, aber es gibt sicher viele Menschen, da hat sich das halt so entwickelt. Ja, da sind die Kinder ausgezogen und der Partner vielleicht verstorben. Das heißt, diese Menschen, denen Angebote zu machen, diejenigen, die etwas ändern möchten, und denen zu helfen und zu sagen, okay, wollt ihr vielleicht eine Einliegerwohnung einbauen? Können wir planerisch unterstützen? Können wir euch an der Hand nehmen? Können wir auch noch einen Euro dazugeben? Oder wenn jemand sich verkleinern möchte, dass man den dann unterstützt und dass der nicht hinterher mehr zahlt als vorher. Solche Beispiele gibt es dafür und das könnte man also machen.
Sie glauben ernsthaft, dass man mit solchen Maßnahmen die Wohnungsnot in Frankfurt bekämpfen kann?
Ja, also ein ganz wesentlicher Faktor der des Wohnungsmangels, würde ich jetzt mal sagen, ist, wie viel Quadratmeter pro Person Wohnfläche. Das steigt also und steigt und steigt und steigt quasi permanent seit dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist also auch eine Frage, wie wir eigentlich wohnen. Und wenn man konsequent gemeinschaftliches Wohnen zum Beispiel unterstützt, dann sind das Wohnformen, wo eben etwas weniger Quadratmeter pro Person entfallen.
Das eine sind die fehlenden Wohnungen. Der zweite Aspekt bei diesem Projekt ist ja die Stadtreparatur, wie man so sagt. Also der Deckel über die Autobahn verbindet Bornheim und Seckbach. Löst das bei Ihnen keine Begeisterung aus?
Na, das ist so eine Stadtreparatur aus den 60er Jahren, nicht? Wo man noch gesagt hat, wenn wir jetzt überall neue Autobahnen bauen und neue Stadtviertel, dann wird das eine tolle neue Zukunft. Also so ein ungebrochener Wachstumsglaube. Und das ist doch merkwürdig. Wir sind doch 50 Jahre später. Also ich kann das gar nicht glauben. Man will 5000 Wohnungen dort bauen. Also das ist eine Kleinstadt, die man komplett aus dem Nichts da erschaffen will und hinstampfen will. Wenn man sich mal anschaut, große Baugebiete, die in den letzten Jahren entstanden sind, das meiste davon, da will man nicht unbedingt freiwillig hinziehen. Das ist alles so ein bisschen steril geworden. Und auch diese Verbindung, also wie wäre es denn, wenn man das mal umgekehrt denkt, wenn man nicht an dieses Wachstum denkt, sondern wenn man daran denkt, sowas mal zurückzubauen, solche Autobahnen und die kleiner zu machen.
Sie würden die Autobahn ernsthaft kleiner machen wollen?
Ja, das wäre doch mal ein Schritt. Nehmen wir einen kleinen Teil des Geldes, bauen stattdessen schöne Fahrradschnellwege, sodass es den Menschen angenehm gemacht wird, umzusteigen. Und dann schauen wir doch mal, was passiert. Weil dieser alte Spruch von den Bürgerinitiativen, nicht neue Straßen schaffen mehr Verkehr, der hat sich doch Jahrzehnt für Jahrzehnt immer nur bewährt. Also vielleicht sollten wir es mal umgekehrt probieren.
Also wenn wir diesen 350 Millionen nicht für den Deckel investieren würden, sondern Ihnen geben würden, um die Stadt schöner zu machen.
Ah, das ist eine Sache, da weiß ich überhaupt nicht spontan 350 Millionen, wie ich die ausgebe. Also würde ich jetzt mal so sagen, 50 Millionen nehmen wir für Fahrradschnellwege und die anderen 300 Millionen packen wir in eine Stiftung. Und diese Stiftung, allein aus den Erträgen dieser Stiftung, können wir allen Menschen helfen, die sich verkleinern möchten, dass wir denen noch den Umzug bezahlen, allen Menschen helfen, die vielleicht anders wohnen, mit anderen zusammenwohnen wollen. Da schaffen wir neue Vermittlungsagenturen, die Mieter und Untermieter vermitteln. Also da reicht allein der Zinsertrag aus solchen Geldbeträgen reicht dafür aus, damit die Menschen etwas zusammenrücken und wir dadurch auch neuen Wohnraum schaffen.
Das war Daniel Fuhrhopp, Autor des Buches Verbietet das Bauen. Vielen Dank. Aber wo kämen wir denn eigentlich hin, wenn wir anfangen würden, die Autobahnen zurückzubauen? Diese kleine Geschichte von Pit Knorr zum Beispiel würde es nicht geben.
So, liebe Kinder, ihr möchtet also etwas über schöne Berufe erfahren.
Ja, gerne.
Ja, bitte erzähl uns was.
Ja, also, da könnte ich euch zum Beispiel etwas über den schönen und interessanten Beruf des Autobahnmeisters erzählen.
Autobahnmeister?
Mhm.
Was macht der Autobahnmeister?
Na, also abends, wenn VW und Hanomag sich gute Nacht sagen, betritt der Autobahnmeister seine Autobahn, hebt hier und dort ein Zweiglein auf, verfolgt eine Bremsspur und hat ein scharfes Auge darauf, dass Ruhe herrscht und bis zum Morgen alles wieder blitzblank und sauber ist.
Ist der Autobahnmeister ein Straßenkehrer? Und sonst passiert gar nichts?
Oh nein, der Autobahnmeister hat viele, viele Abenteuer zu bestehen.
Oh,
ja, seine ärgsten Feinde sind die Straßenräuber. Wollen sie zum Beispiel eine Zufahrt entwenden oder gar eine Autobahnspur stehlen, um sie woanders als Landstraße zu verhökern? So verjagt er sie mit Verwünschungen und schrecklichen Flüchen.
Oh ja, das ist spannend, das will ich auch werden. Hat man da auch Freizeit bei diesem Beruf?
Aber ja, nach getaner Arbeit schreitet der Autobahnmeister zurück in seine Autobahnmeisterei, nimmt die Autobahnmeisterin in die Arme und manchmal bringt er ihr auch ein Sträußlein bunter Kotflügel mit, die er vom Wegesrand aufgelesen hat.
Auch eine idyllische Vorstellung von unseren Autobahnen. Deckel drauf, Idylle über der Autobahn. In Frankfurt geht es zum einen darum, die zerschnittene Stadt wieder zu verbinden, zum anderen darum, neue Wohnviertel zu bauen, Kleingärten zerstören, um Wohnungen zu bauen. Die Kritik daran haben wir gehört. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten der Nachverdichtung. Darüber wurde vor ein paar Tagen eine Studie von der TU Darmstadt vorgestellt. Raphael Stübig über die Ergebnisse.
Der Rewe-Supermarkt in der Darmstädter Heinrichstraße, ein eingeschossiger Flachbau und drumherum ein Parkplatz mit fast 100 Stellplätzen. Für Professor Carsten Tichelmann ist das ein klassisches Beispiel für verschenkten Wohnraum in bester Innenstadtlage. Und den gibt es in dieser Form noch an vielen anderen Stellen in Darmstadt.
Und die umzustrukturieren, also den Discounter mit seiner Funktion sehr wohl zu belassen, aber diese Flächen dort nachzuverdichten, ist allein in Darmstadt ein Potenzial von 3.500 bis 4.000 Wohneinheiten.
In Frankfurt hat das städtische Planungsamt das Potenzial auf Einzelhandelsflächen schon erkannt und auch untersucht. Erste geplante Maßnahme: Im Gallusviertel soll eine eingeschossige Lidl-Filiale durch einen mehrstöckigen Neubaukomplex mit über 100 Wohnungen ersetzt werden.
Gerade Frankfurt ist ein schönes Beispiel, weil wir haben in Deutschland de facto ja kein Wohnraumproblem, sondern Wohnraumverteilungsproblem, weil es natürlich Regionen in Deutschland gibt, bei denen der Druck auf dem Wohnungsmarkt relativ hoch ist.
Nach den Ergebnissen der neuen Deutschlandstudie der TU Darmstadt und des Pestel-Instituts müsste das nicht sein, denn selbst der Ballungsraum Rhein-Main ist für Architekturprofessor Tichelmann noch vergleichsweise dünn besiedelt, mit weniger als 400 Einwohnern pro Quadratkilometer. Gut 3.000 sind es in Frankfurt.
Wenn man sich dichte Städte anschaut, in Deutschland beispielsweise München mit 4.500 Einwohnern pro Quadratkilometer, oder wenn man ins europäische Umland schaut, Genf, Basel, dort reden wir von 8.000 bis 11.000. Da haben deutsche Städte gegenüber im europäischen Vergleich ein hohes Entwicklungspotenzial.
Nicht nur auf den Dächern von Supermarktflachbauten, auch Bürokomplexe und Parkhäuser in Städten und Regionen mit Wohnungsnot hat das Forscherteam um Professor Carsten Tichelmann für die Studie unter die Lupe genommen.
Dazu haben wir sehr intensiv realisierte Beispiele studiert. Was waren deren Randbedingungen im Hinblick auf Stellplätze, im Hinblick auf Brandschutz, im Hinblick auf bauordnungsrechtliche Grundlagen? Und wie lassen die sich auf die indizierten Fehlflächen in Städten, Gemeinden und Kommunen übertragen? Und nur die haben wir auch zugrunde gelegt.
Mit dem Ergebnis, allein in der Rhein-Main-Region mit Wiesbaden, Mainz, Offenbach, Frankfurt und Darmstadt sehen die Wissenschaftler Potenzial für gut 350.000 zusätzliche Wohnungen durch Aufstockung.
Ohne dass dafür zusätzliches Bauland ausgewiesen wird, muss, ohne dass dafür neue Flächen versiegelt werden müssen. Das heißt, wir verdichten Grundstücke. Dort besteht eine große Chance drin, sehr wirtschaftlich neuen Wohnraum zu schaffen, der in der Menge nachher in der Gesamtheit den Wohnungsmarkt entspannen kann, vielleicht sogar auch zu einer Senkung von Mietpreisentwicklung führen kann.
Es geht also doch mehr Wohnungen schaffen, ohne Grünflächen zu verkleinern. Müsste halt nur die vielen Discountläden überzeugen, ihre billigen Baracken abzureißen und dann über dem Supermarkt neue Wohnungen zu schaffen. Und dann landet man vielleicht mit dem Fahrstuhl gleich neben der Fleischtheke. Wagen wir also noch mal einen Blick nach vorne. Dabei hilft uns der Direktor des Frankfurter Architekturmuseums, Peter Kaschula-Schmal. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Teilen Sie die städtebauliche Euphorie in der Stadt Frankfurt? Stimmen Sie ein in das Loblied vom Frankfurter Deckel?
Im Prinzip schon, ja.
Was heißt im Prinzip?
Die Frage des Geldes ist ja noch offen. Wir reden hier von 350 Millionen, aber es ist nicht geklärt, wie viel das Land Hessen und der Bund eventuell dazugeben. Und das ist ja nun eine wesentliche Frage.
Welche Chance sehen Sie in diesem Projekt?
Ich sehe eine große Chance. Davon wurde wahrscheinlich schon genug erzählt, aber dass beide Stadtviertel verbunden werden, dass über eine Fläche von einem Kilometer die Menschen den Verkehrslärm nicht mehr haben werden. Man kann gute Beispiele in München sehen, Überbauung des Mittleren Rings. Und die Leute, die dort wohnen, in der Nähe der Autobahn, die werden in Zukunft in exponiert guter Lage wohnen. Die werden also am Rande eines Parks wohnen. Und das wird einen sehr großen Unterschied ausmachen.
Das heißt, auch die Immobilienpreise werden dort noch mal sich anders entwickeln als jetzt schon?
Immobilienpreise, Grundstückspreise in diesen betroffenen Regionen werden steigen. Und das dürfte bei einigen natürlich große Freude auslösen, sollte aber von der Stadtplanung beherrschbar gemacht werden, wenn das möglich ist.
Das heißt, wenn das Projekt super läuft und die Gegend sehr beliebt wird, können sich noch weniger Leute leisten, dort zu leben?
Das kann sein für Mietpreise und Eigentumswohnungspreise. Aber ich gehe davon aus, dass ein Großteil der neuen Bebauung höchstwahrscheinlich von Wohnungsbaugesellschaften wie der ABG gebaut werden wird. Und dann werden selbstverständlich geförderte und soziale Wohnungen einen Großteil ausmachen.
Wir haben bereits gehört, die lauteste Kritik kommt von den Besitzern der Kleingärtner linksum, weil sie halt weichen sollen. Wie sollte man mit diesen Konflikten umgehen, Ihrer Meinung nach?
Die Kleingärtner, sofern sie denn tatsächlich Bürger aus Frankfurt sind, da muss man halt abwägen, ist es das Partikularinteresse einer weniger Kleinbürger, die einen Kleingarten haben, oder wäre es nicht richtiger, wie zum Beispiel im Innovationsquartier vorhin angesprochen, dass die Kleingärten in einen gemeinschaftlichen grünen Park übergehen und allen zur Verfügung stehen und nicht mehr wenigen Kleingartenbesitzern?
Ich habe den Eindruck, das ist ein ganz typischer Konflikt. Sind Kleingärtner oft die Bremse für eine moderne Stadtentwicklung?
Nicht Kleingärtner, sondern wir alle sind die Bremsen für Stadtentwicklung. Not in my backyard heißt ja diese sehr beliebte Haltung. Also alles, was in meinen Hof berührt, mein Kleingarten, mein Grundstück, mein Ausblick, all das muss verhindert werden. Und man gründet eine Bürgerinitiative in der Hoffnung, dass die Politiker Angst bekommen und zurückweichen. Also das ist ein sehr verbreiteter, egoistischer Zug, der sich heute ausbreitet gegen das, was für die Allgemeinheit wichtig und gut ist.
Ist das vielleicht typisch deutsch?
Nein, das ist typisch europäisch, das ist typisch der Westen heute, das ist typisch eine alternde Gesellschaft, die das, was sie hat, verteidigen muss und nicht für den Wandel offen ist, weil sie nun mal meinen, dass nichts besser werden kann als das, wie es bereits ist.
Haben Sie eine Idee, wie man solche typischen Konflikte schlichten kann?
Mike Josef macht das schon sehr gut. Ich war dabei bei dem Verfahren Innovationsquartier, wo die Kritiker eingeladen wurden und die Architekten während der Planung in Workshops mit den Kritikern zusammengesteckt wurden und man eins zu eins dann direkt hörte, worum es geht und versuchte, darauf einzugehen und in der Planung damit umzugehen. Das war eigentlich auch sehr erfolgreich.
Und die Lösung heißt dann, ihr kriegt andere Gärten oder was bietet man den Leuten an? Einfach Geld oder wie macht man, was macht man dann?
Nein, es wurden die Planungen tatsächlich leicht verändert. Und der Großteil der Kleingärten ist behalten worden, aber nicht mehr als Kleingarten, sondern als öffentlicher Park. Und da gab es eigentlich, kann man da dann nicht dagegen argumentieren.
In 9 Jahren soll das ganze Projekt schon fertig sein. Bei der gigantischen Größe ist das ja gar nicht so ein langer Zeitraum. Freuen Sie sich drauf?
Ich bin gespannt, sagen wir mal so. Vor allen Dingen bin ich gespannt, wie die Stadtplanung noch reagieren wird, wie die neuen Viertel geplant werden und was dort neu gebaut werden wird. Wir bauen ja im Prinzip noch viel zu wenig dicht, wurde gerade angesprochen von dem Professor der TU Darmstadt. Die Dichte stimmt bei uns noch nicht. Wir sind noch nicht hoch genug. Die Grundstücke sind nicht dicht genug bebaut.
Da haben dann viele Leute Angst, dann wird die Stadt immer enger, wenn man immer dichter baut. Ist das eine falsche Angst?
Ja, wir wohnen nicht besonders eng in Frankfurt und die Wohnungen sind nicht sehr belegt. Also ein Viertel, ein ganz normaler Block im Nordend hat heute weitaus weniger Bewohner, als das vor 50 und vor 100 Jahren hatte. Die Blocks selber sind nicht dicht besiedelt. Mhm. In den Wohnungen wohnen nicht so viele. 55% aller unserer Haushalte in Frankfurt sind Einpersonenhaushalte. Das muss man sich mal vorstellen.
Das heißt, in demselben Viertel haben vor 50 Jahren viel mehr Leute gelebt als heute.
Genau, da waren vielleicht 6-7-köpfige Familien pro Wohnung, wo heute einer oder zwei wohnen. Und das ist dann die Belegungsdichte die wirklich gering geworden ist. Wir haben halt mehr Wohnraum pro Person und die Single-Haushalte tragen sehr dazu bei.
Das heißt, Ihr Fazit ist, man kann durch ein Projekt wie den Frankfurter Deckel auch so städtebauliche Projekte fördern und ein bisschen Frieden schaffen in der Stadt?
Das glaube ich ja.
Das war Peter Kaschula-Schmal, der Direktor des Frankfurter Architekturmuseums. Herzlichen Dank. Deckel drauf, Idylle über der Autobahn. 9 Jahre dauert es noch, bis es fertig ist, wenn es denn in 9 Jahren fertig ist. Mein Name ist Uwe Bernd. Schönen Abend.